Ostern. Nein. Kommt woher? Ist ja erst nächste Woche. Was ist Ostern?
Eigentlich ein heidnisches Fest. Oder?
Ja. Auch das. Ganz sicher. Das ist, es kommt aus einer kirchlichen Tradition, dort, wo man heidnisches Gebiet betritt, Traditionen durch christliche zu ersetzen. Das, was man heute also sagt, Ostern ist eigentlich ein heidnisches Fest, das ist einfach Quatsch.
Ach so.
Es gab davor ein Fest, das war der Göttin Ostera gewidmet. Da könnte der Name vielleicht herstammen. Aber ich stelle die Frage nicht an irgendwelche Geschichtswissenschaftler oder sondern hier an unsere Gläubigen. Was bedeutet Ostern? Oder was wird dort gefeiert? Oder? Richtig, die Auferstehung Jesu. Gilt eigentlich als das wichtigste christliche Fest, in Verbindung womit?
Karfreitag.
Natürlich, mit dem Geschehen am Kreuz. In unserer zunehmend entkirchlichten Tradition wurde das schon seit Jahrzehnten eigentlich von Weihnachten getoppt, weil es ist so schön kuschelig. Hat mit Geschenken zu tun und wird so in der mitteleuropäischen Tradition zumindest als wichtiger angesehen. In der osteuropäischen, also dort, wo orthodoxe Gläubige zusammen sind, ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit oder für die Wichtigkeit von Ostern natürlich viel stärker. Das wiederum, das Osterfest, geht auf eine viel ältere Tradition zurück.
Passa.
Auf das Passa.
Und das
Laubfest. Nein. Nein, nein.
Passa. Ist der Ungesäugte.
Auf das Passafest. Warum? Inwiefern?
Musste nicht das Blut da auch also von dem Lamm. War doch als Ziel aus Ägypten ausziehen
wollten,
sollten die doch das Passa noch machen.
Genau. Jetzt frage ich mal, gibt es wirklich nur zwei Leute unter uns, die bisschen sich auskennen mit diesen ganzen Dingen? Da bin ich ganz schockiert, da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich in den letzten Monaten doch zu wenig gepredigt.
Okay, wir müssen dringend Seminare wieder machen.
Gerne. Weiß zwar nicht genau wann.
Ich auch
nicht. Aber diese konsequente Bibellehre, vielleicht sollte man auch wieder mit einer Bibelschule anfangen, scheint ganz wichtig zu sein, weil diese Grundzusammenhänge, wenn man die nicht wirklich erfasst hat, eine sehr schmale Basis für einen Glauben bildet. Ich habe das gemerkt jetzt bei dieser Tat. Gott hat ja unglaublich viel Gnade gegeben. Wir waren zum Beispiel in 5 verschiedenen Psychiatrien und Gott hat 3 von 5 Leuten, für die wir gebetet haben, spontan geheilt. Und sie sind nach jeweils einer Woche entlassen worden. Das ist schon schön. Eine davon sitzt hier unter uns. Das und viele andere Begegnungen, hauptsächlich mit Gläubigen. Und mir ist aufgefallen, dass diese Basis des Wortes Gottes doch vergleichsweise schmal ist. Auch bei Gläubigen in meinem Alter, die ihr Leben lang Gemeindeglieder sind und Bibelstunden kennen, aber die realen Zusammenhänge des Wortes Gottes irgendwie kaum erfasst haben. Und deswegen gibt es endlos viele Unsicherheiten und fehlt es an Autorität, wenn es Krankheit oder Gebundenheit gibt, und das sollte zumindest unter uns nicht so sein. Also, heute Basis und so weiter. Kommen wir nochmal zurück. Das Passafest ist eine der Grundlagen des Osterfestes. Festes warum? Der hat schon was ganz Wichtiges gemacht. Was noch? Bitte.
Ja, also, als sie, oder kurz bevor sie ausgezogen sind, da haben sie das ja auch gefragt, da haben sie vielleicht mal ein bisschen lang gemacht und das Buch dann an die Türpfosten geschmiert, damit der Engel des Todes eigentlich vorbei ist.
Ganz genau. Das also nochmal, für diejenigen, für die das eben zu leise war, das Passa-Opfer war ein kleines Lamm ohne Fehl, was pro Familie geschlachtet werden musste, damit man das Blut dieses Tieres an die Türpfosten streicht, damit der Engel des Gerichts an dieser Familie vorübergeht. Was hat das mit Russland zu tun?
Das ist ein stellvertretendes Opfer.
Ganz genau. Der Todesengel war gesandt zu allen. Und nur wo der Tod schon eingetreten war, war die Familie frei. Das Passalam war das stellvertretende Opfer für den Tod des Erstgeborenen, was sich als Gericht durch das ganze Land Ägypten gezogen hat. Und was hat das für eine Bedeutung für uns als Christen?
Jesus ist als dieses Lamm gestorben.
Genau, es heißt, unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Und jeder, der dieses Blut nimmt und seinen Tod annimmt als Strafe für seine eigene Sünde, ist freigestellt. Was ist jetzt meine Freude gestern? Ich habe ein paar Beiträge in Englisch gelesen und gehört. Wir kennen alle das Passa, ihr kennt das hebräische Wort dazu?
Pesach.
Pesach, ja. Und in Englisch heißt es?
Passover.
Was heißt das?
Vorübergehen.
Vorübergehen. Das Passa heißt vorübergehen. Vorbeigehen. Und was geht vorbei? Genau, das Gericht Gottes. Und das, ihr Lieben, wollen wir uns einmal gucken, wo das Original steht. Ich finde, eine der wichtigsten Stellen der Bibel. Wer braucht? Hier gibt es in Persisch, da gibt es in Deutsch, bitteschön, oder im Internet kann man suchen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12, das ist unser heutiger Text. Zweite Buch Mose 12. Dort lesen wir die, das Gesetz des Passa. Er redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von allen Monaten des Jahres. Das bedeutet, mit dem Auszug aus Ägypten beginnt für Israel eine neue Zeitrechnung. Das bedeutet auch für uns, mit dem Passalam, mit Jesus Christus, beginnt dann tatsächlich für die ganze Welt eine neue Zeitrechnung. Dort haben das erste Mal die Juden zählen die Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, wir zählen die Jahre nach dem Erscheinen des Passalammes. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht, am 10. dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für das Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, dann nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Haus, nach der Zahl der Seelen. Jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Wenn das also heißt, das Passalamm ist geschlachtet, hat es zwei eine doppelte Funktion. Wir finden das bis heute im Abendmahl wieder. Das Blut als Sitz des Lebens ist für Gott. Wird nicht wie sonst auf die Erde vergossen, sondern als Zeichen an die Tür eines Hauses gemacht. Wir haben sowas im übertragenen Sinn in der katholischen Tradition, dass man einmal im Jahr die Wohnung segnet mit dem CBN. Christus segnet das, dieses Haus und der Jahreshalle dafür. Das ist so eine Übertragung dieser Sache. Und, aber die eigentliche Bedeutung ist, dass dieses Blut das Zeichen dafür ist, dass das Gericht schon stattgefunden hat. Stellvertretend an einem Lamm ohne Fehl. Das ist Jesus Christus für uns. Und das Fleisch dieses Lammes sollte gegessen werden. Und zwar vollständig. Natürlich nicht roh, sondern zubereitet. Und so leben wir durch das vergossene Blut Jesu und durch das Verein oder das Einverleiben seiner Person, seiner Gerechtigkeit. Christsein bedeutet, Christus lebt in uns. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie besser werden oder dass wir werden wie Christus, sondern dass wir leben durch ihn, aus ihm. Er in uns und wir in ihm. Alles andere ist kein Christsein. Es ist eine unnütze Kopie oder der Versuch, Menschen zu verbessern, wo nicht zu verbessern ist, weil das Gericht Gottes dafür schon stattgefunden hat. Das ist für uns ganz wichtig. Christsein bedeutet, Christus in uns aufzunehmen und gleichzeitig sein vergossenes Blut als Opfer für unsere Sünden anzunehmen. Und das gilt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Der Engel des Todes, der durch Ägypten kam, war kein sichtbares Wesen. Sie ging durch, am Ende war alles Erstgeborene von Menschen und Tieren tot. Außer bei denen, die durch das Blut des Lammes geschützt waren. Ein Lamm ohne Fehl soll er nehmen. Ein männliches, einjährig, von den Schafen oder von den Ziegen soll er es nehmen. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis zum 14. Tag dieses Monats. Also 4 Tage, von 10 bis zum 14. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den 2 Abenden. Das bedeutet also zwischen Einbruch der Dunkelheit und der vollständigen Nacht, also zwischen dem Untergang der Sonne und der totalen Finsternis. Und das ist nach jüdischer Rechnung der Anfang eines neuen Tages. Damit wird auch deutlich, dieses von Gott geschenkte neue Leben ist der Anfang. Das ist nicht irgendwann. Also mit dem Sonnenuntergang rechnet nach jüdischer Erfahrung das Ende eines Tages und der Übergang zur Dunkelheit ist schon der neue Tag. Das hat wieder auch eine geistliche Bedeutung, dass wir nämlich in den Tag aus der Ruhe herausfahren. Es ist dem Volke Gottes eine Sabbatruhe verordnet. Der Schabbat war bei der Schöpfung der letzte Tag der Woche. Nachdem Gott alles geschaffen hatte, segnete er den 7. Tag, freute sich an den Werken, die von weg gewesen sind, und verordnet das auch dem Volk Israel, dass dieser Sabbattag, der letzte Tag der Woche, als heiliger Tag Gott geweiht hat. Aber wenn es halt so das Passalam ist geschlachtet, dann ist der Sonntag der erste Tag der neuen Woche. Und das bedeutet, dass dem Gottesvolk eine Ruhe bereit ist, vorne weg, bevor wir zu den Werken kommen. Das ist ganz wichtig, weil viele erleben das ja, dass sie, wenn sie Leben Jesus zur Verfügung stellen, eine Fülle an Freude, an Frieden, an Befreiung kriegen. und noch gar keine Aufgaben. Hat mich am Anfang irritiert. Heute bin ich glücklich, dass Gott uns zunächst eine Ruhe bereitet und dann uns in diesen neuen Tag, in den neuen Tag hineinführt. Dieser Segen des Passafestes bedeutete, bevor sie ausgezogen sind, werden sie gestärkt. Das Passa ist geopfert, sie essen was und werden damit vorbereitet für den Auszug aus Ägypten. Entschuldigung, dass ich viele Dinge schon so zusammenfassen. Ich könnte das also alles gerne vertiefen, aber in so einer relativ kurzen Zeit in der Predigt ist das schon zusammengefasst. Und sie sollen in diese Nacht, und sie sollen von dem Blut nehmen und an die beiden Pfosten und an den Türsturz tun. Das heißt also, es wurde nicht nur an die Oberschwelle, sondern eben auch an die seitlichen Pfosten gestrichen, nur nicht unten, zum Aufstellen, seitlich, und der obere Balken wurden mit dem Blut gestrichen. Was heißt das? Wir gehen durch das Blut in das neue Leben. Das ist nicht nur so ein bisschen Verzierung, sondern es umfasst uns ganz. Und das ist wieder ein Bild. Das Passalam opfert sein Leben, damit jeder, der durch das hindurch geht, umfassend geschützt wird. Wenn es, ich bringe wieder die geistliche Bedeutung für das Neue Testament, heißt, das Blut Jesu Christi bedeckt alle unsere Schuld. Nicht nur versehentliche oder Unwissende, sondern alle unsere Sünden. Das ist eine ungeheure Befreiung. Dass wir nicht länger diese Vergangenheit nach trauern oder uns quälen lassen müssen, in der wir versklavt waren. Andere bestimmt. Das war die Situation Israels 450 Jahre lang. Sie waren unter fremder Herrschaft. 430 Jahre. Und sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts so davon essen, keineswegs im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, samt seinen Kopf, samt seinen Beinen und samt seinen Eingeweiden. Das heißt natürlich nicht den Darm, aber Herz, Leber, Lunge. Deswegen sind das essbare Teile auch bis zum heutigen Tag. Und muss man nicht umwägen und sagen, nee, ich esse also nur ganz was Besonderes, sondern alles das hat Gott gegeben. Und das bedeutet auch, ich bin sicher, es gab immer schon Leute, die sagen, wie sind für Mädchen gut? Ich möchte das, ich möchte jedes nicht. Ja, der eine ist keine Leber, der andere möchte nur die Leber. Der andere sagt, das ist nicht so lecker. Das sagt uns, das Leben Jesu ist nicht immer nur angenehm. Das ist auch herausfordernd. Das sind auch Teile dabei, das zu uns zu nehmen, mag uns die Überwindung kosten. Dem einen fällt das leicht, das ist ein neugieriger Mensch, dem anderen fällt das ganze Jahr, das kann ich überhaupt nicht. Das heißt, das Leben, was Gott uns verordnet, ist manches Mal herausfordernd. Mag uns nicht immer schmecken. Bittere Kräuter ist auch so ein Ding. Das ist nicht unbedingt das, was man gerne macht. Wir haben als Kinder gerne saure Kräuter gegessen, Sauerampfer. Das mochten wir, Bitteres ist, dem geht man aus dem Weg. Ich denke, das ist wirklich ein Hinweis auch auf die Bitterkeit des Todes. Wir haben daran Anteil. Wenn wir gläubig werden, werden wir Teil eines Leibes, und das Neue Testament sagt uns, so wie die Teile eines Körpers aneinander hängen, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Ja, dann klemmen wir uns den Finger ein, Also ziehen wir den ganzen Arm zurück, nicht nur dieses kleine Stückchen. Und so gibt es diese Anteile auch in der Bitterkeit des Todes. Wenn wir uns um Verfolgte kümmern, wirklich, dann ist das nicht nur eine ferne Geschichte, sage ich mal, Christenverhörung auf dem Mord und überall, sondern dann nimmt uns das mit. Wenn jemand von unseren Geschwistern leidet an einer Krankheit, dann nimmt uns das mit. Dann sind wir beteiligt. Dann hat es ein Stück von der Bitterkeit dieser Kräuter, die mit zu diesem neuen Leben gehört. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, und was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Warum?
Soll ja am nächsten Tag gehen, soll auch nichts dort bleiben.
Richtig. Das begegnet uns wieder im Neuen Testament, das Heilige nicht den Hunden zu geben. Das ist eine heilige Sache. Das war für die zum Volke Gottes gehören. Diese sind dann auch verpflichtet, das Heilige heilig zu halten. Und wenn etwas nicht verzehrt werden konnte, dann durfte das nicht geschändet werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Ägypter nach dem, was heißt gut vorstellen, ist, das bezeugt die Bibel, dass die eben nicht nur glücklich waren, dass das Volk Israel endlich weggezogen ist, sondern kurze Zeit später gibt es ja diese Kehrtwende auch des Pharao, und er jagt ihnen nach, um sie dann doch wieder zurückzuholen. Und mit Sicherheit ist dann auch eine Menge an Frust und Wut hochgekommen. Und sagen, wie konnte man danach denen auch noch unser Silber und Gold mitgeben? Was haben sie übrig gelassen? Und dann trampelt man das kaputt oder schändet das. Und Gott verhindert, dass das Heilige geschändet wird. Das ist eine wichtige Sache auch für uns. Was Gott uns anvertraut hat, ist in der Sache zwischen ihm und uns oder untereinander. Die wird nicht in den Dreck getreten. Weiterhin. Und so sollt ihr es essen. Eure Lenden gegürtet, also ja, Gürtel um den Bauch. Eure Schuhe an euren Füßen, das heißt also nicht bequem auf den Teppich gefläzt. Und ich sehe das, ich bin ja viel in dieser Kultur unterwegs. Hat man bis heute genau dieselbe Methode. Mein vorletzter Besuch bei dieser ganzen Reise war bei einer afghanischen Familie, und wir waren eingeladen, und ich hatte mit einem ganz kleinen Gespräch gerechnet, und dann war die ganze Sippe da, zum Schluss glaube ich 14 Personen, und man sitzt dann auf dem Teppich und alle sind barfuß, außer mir natürlich. Ich habe auch draußen meine Schuhe ausgezogen, aber ich habe mich dieser Bequemlichkeit nicht ungeordnet, Lenden gürtet, bereit wieder weiterzugehen zu dem nächsten Auftrag. Und das ist das, was Gott hier seinem Volk zugibt. Auch wenn sie das Passahlamm essen, dann ist das nicht eine Sache zur Bequemlichkeit, wo man den Fernseher mit anmacht oder auf seinem Handy rumspielt, sondern wo man bereit ist für den nächsten Schritt zu dem Gott. Ich sage das eben, weil ich sehe, wie qualvoll passiv viele Gläubige geworden sind und deswegen an ihrer Berufung vorbeigehen. Bitte, lasst uns diese Gewohnheit nicht annehmen. Lasst uns in dem Bewusstsein sein, dass Gott uns gerufen hat, zu gehen. Er hat Zeiten des Segens, er hat Zeiten der Kraftausrüstung, er hat Zeiten des Gehorsams, aber er beruft uns als solche, die hinausgehen. Geht hin, macht alle Völker zu Jüngern, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Also macht alle Völker zu Jüngern, verkündigt das Evangelium, tauft sie. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht gerettet, damit es uns angenehm in dieser Welt ist. Wir sind gerettet als Zeugen eines Herrn, und zwar des Herrn aller Herren, in denen widersprochen wird, die verachtet sind, die verfolgt werden, aber die in der Abhängigkeit zu ihm in seinem Dienst sind. Und dann geht es weiter. Und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa des Herrn. Das heißt, das Vorübergehende. Und da sind wir wieder bei dem englischen Begriff Passover. Vorbei. In Bewegung sein. Wisst ihr, dass der Herr in Bewegung ist? Wisst ihr, dass Gott nicht schläft und nicht schlummert? Wisst ihr, dass er nicht irgendwo auf dem himmlischen Sofa liegt und sagt, oh, ich habe heute nicht so richtig Lust, lass mal sehen, was da unten sich so abspielt. Er schläft und schlummert nicht. Und er nimmt uns als sein Volk mit in diese Bewegung. Passover. Er geht vorüber. Das Vorübergehen hat zwei Bedeutungen.
Ist das nicht vielleicht auch so leicht im Zusammenhang mit dem, was Jesus im Garten später gesagt hat? Wenn möglich, lasse den Kelch an mir vorüberziehen.
Ich denke nicht. Weil der Kelch, das ist noch was anderes, das ist das Leiden. Ich glaube nicht, dass das in einer Verbindung steht.
Ja, mich erinnert das ein bisschen an das Vorübergehende dieses Lebens auf dieser Welt. Das ist ein Zeitleben, aber.
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suche. Aber das Passa hat noch eine andere Dimension. Es ist das Vorübergehende, ja? Also diesen Vers zeigt euch vielleicht an als wichtigstes 11b. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Ist mir wirklich erst in der Betrachtung dieses Kapitels heute aufgefallen. Ich werde Gericht üben nicht an allen bösen Taten Ägyptens, an allen Göttern Ägyptens. Das Gericht Gottes vollzieht sich an den falschen Göttern.
Aber es bezieht sich ja auch ein bisschen auf diese Plagen, wo die quasi.
Das war vorne.
Ja, weil diese ganzen Götzendiener von den
Propheten. Die, genau. Die,
selber ihre Zeichen und Wunder getan. Also, ne?
Richtig.
Ja, einfach ja. Dabei gewesen, dass die Plagen ein bisschen die Götter
genau. Repräsentieren. Genau. Genau. Es ist die einzelnen Plagen. Die in Ägypten stattgefunden haben, 12 Stück, sind eigentlich jedes Mal ein Beweis, dass eine dieser Hauptgottheiten machtlos ist. Aber das endgültige Gericht Gottes vollzieht sich an der Erstgeburt, an den Menschen, obwohl es ein Gericht über die Götter ist. Und ich denke, dass dürfen wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Wir haben ja immer wieder Zeiten des Gerichts auf der Welt. Auch, es gab eine Zeit des Gerichts über Deutschland. 40 Jahre lang, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war Deutschland unter dem Gericht. Und wir haben eine Zeit der Gnade danach erlebt. Wieder ungefähr 30 Jahre. Die letzten Jahre sind zunehmend schwieriger. Aber wenn solche Zeiten, also wenn solche Gerichte eintreten, treffen sie die dahinterliegenden nicht. Das wirkt sich aus auf die Menschen, aber diese Jahre des Gerichts über Deutschland war das Gericht über diese Ideologie oder Pseudotheologie des Nationalsozialismus. Und der Zusammenbruch des Kommunismus war das Gericht Gottes an diesen Götzen des Kommunismus. Und das Gericht Gottes über den Materialismus 2001 oder über die Mächte der westlichen Welt war das Gericht an diesen falschen Göttern, die wiederum Millionen oder Milliarden Menschen gefangen gehalten haben. Und das Gericht, was sich in den letzten 15 Jahren über die islamischen Länder vollzogen hat, ist ein Gericht über diese falschen Götter und die Erschütterungen, die Gott über die hinduistischen oder buddhistischen Nationen noch bringen wird, ist ein Gericht an diesen Göttern. Das hat immer Auswirkungen auch auf die Menschen, die dort leben. Und es gibt in jedem Fall unter diesen Einflusssphären, wer sich unter den Schirm des Höchsten begibt, unter das Blut Jesu Christi, des vollkommenen und endgültigen Passahs, was einmal sein Leben geopfert hat und nicht wie das Passah jedes Jahr neu geopfert werden muss, wer sich darunter flüchtet, ist gerettet. Aber herausgefordert, dann diese Welt zu durchziehen, in Gnade und Gericht. Wisst ihr, dass der Auftrag der Gemeinde dasselbe ist, wie der Auftrag Gottes selbst? Gnade und Gericht zu verkünden. Gnade und Gericht zu repräsentieren. Es ist außergewöhnlich, wenn man solche Zeiten, wie ich das in diesen letzten 14 Tagen hatte, zu erleben, dass das Wort Gottes Geist und Leben ist. Dass ein Gebet einen monatelangen Krankenhausaufenthalt nicht nur beendet, sondern den Menschen komplett freisetzt, in den Wegen Gottes zu laufen. Das ist normal. Das ist eigentlich normales Christenleben. Und ich habe das nicht nur einmal erlebt, sondern in diesen Tagen ungefähr 50 Mal. Nicht jeder der Termine war ein geistlicher Termin. Es gab ein paar wirtschaftliche. Aber diese geistlichen Begegnungen hatten immer diese Kraft Jesu Christi. Und das ist normales Christenleben. Da möchte ich jeden Mut machen, in seinem ganz alltäglichen Umfeld in diesem Wissen zu leben, als gereinigt durch das Blut Jesu, als eins gemacht mit ihm durch das zu uns nehmen seines Lebens, Gericht zu üben über die Mächte, die diesem Herrn aller Herren und König aller Könige entgegenstehen und Gnade zu leben denen, die sich darunter stellen. Das kommt hier in der Kultur. Wir lesen weiter. Ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der Herr, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, dann werde ich an euch vorübergehen und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ihr Lieben, es muss uns neu ins Bewusstsein kommen, wie mächtig das Wort Gottes ist. Es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Wo immer sich jemand diesem Passahlamm unterstellt hat, diesem Rettungsopfer. Erinnert ihr euch, als wir vor einigen Jahren in Berlin waren bei diesen Großdemonstrationen 2020? Wo Gott uns einmal gerufen hat, dass wir dorthin gehen. Ich weiß nicht, eine Gruppe war da mit mir zusammen. Und wir sind Stunden später, nachdem diese Großdemonstration durch Berlin schon gelaufen ist, dazu gestoßen, ziemlich am Ende, da waren vielleicht 20.000 Leute vor uns und noch 10 hinter uns. Und dann sind wir 1,5 Stunden mit durch die Straßen gezogen, immer segnend, redend mit den Leuten um uns herum. Und dann, als die Polizei anfängt zu blockieren und dieser Zug immer weiter in andere Richtung gedrängt wird, kommen wir mit einem Mal, weil es vorne blockiert war, durch, also, und der Zug in eine Seitenstraße ausrichten muss, ganz an den Anfang. Nicht als allervorderster, vielleicht waren noch 5 Reihen vor uns. Keine Ahnung, 50, 100 Leute maximal. Und wir sind dann so leicht nebeneinander gewesen, und dann rennt wieder aus Seitenstraßen 2 Hundertschaften Polizei, um den ganzen Zug vor einem großen Platz zu blockieren. Und als dann die Demonstration dort auf die Polizisten trifft, dann schlagen sie auf die Leute ein und stoßen zu Boden vor allen Frauen und älteren Leuten. Und alle von uns, die relativ nah waren, also die allervordersten waren vielleicht so weit bis zu dieser Wand. Und die Polizei bricht über diesen Zug herein und prügelt und stößt zu Boden. Und sie laufen an uns vorbei, als ob es uns nicht gibt. Nicht einer von uns ist verletzt worden. Dort habe ich verstanden, wenn wir wirklich im Dienst Gottes sind, und das war, dass er uns gerufen hat, dorthin zu sein, dann, und unser Dienst war dann, die Gestürzten und Weinenden aufzuheben und sie zu trösten und sie in Sicherheit zu bringen. Dann habe ich das erste Mal gesehen, was es heißt, wirklich unter dem Schutz Gottes in einem Dienst zu sein, der durchaus gefährlich wäre. Keiner von uns ist berührt worden. Ich habe die Leute, diese Beamten gesehen, wie sie an uns vorbeigerannt sind, ohne dass auch nur ein einziger Blickkontakt hat. Ich denke, dass wir dort unter dem Schutz des Höchsten für sie nicht sichtbar waren. Und überall neben, um, hinter uns wird alles zu Boden geschlagen, was unterwegs ist. Das ist unser Dienst als Gläubiger. Dass wir in den Wegen Gottes unterwegs sind. Dass dort, wozu er uns ruft, das mag ein Krankenbesuch sein. Das mag ein Dienst an Kindern sein. Das mag ein Zeugnis auf Arbeit sein. Dass wir das mit dieser Einfachheit, aber Gewissheit tun. Dass unser Vaterland uns geschlachtet ist. Dass kein Böses uns angreift, das Plagen nahe, aber nicht zum Verderben, und dass wir als Zeugen in dieser Welt unterwegs sind, selbst wenn Gott zum Gericht an uns verweigert. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein. Und ihr sollt die als Fest dem Herrn feiern, als ewige Satzung bei euren Geschlechtern solltet ihr ihn feiern. Und dann gibt es die Regel, wie das auszusehen ist, auszusehen hat. Und Mose rief die allerältesten Israels und sprach zu ihnen: Greift und nehmt euch Kleinvieh. Das, was er ihm und Aaron gesagt hat, setzen sie dann um. Und dann ab Vers 29, und es geschah um Mitternacht. Vielleicht ein Vers vorneweg, und das Volk neigte sich und betete an, und die Kinder Israels gingen hin und taten, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. Und es geschah am Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeborenen des Viehs. Und der Pharao stand in der Nacht auf, und dann trieben sie sie weg. Und dann Vers 37, und die Kinder Israel brachen auf von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Zahl der Männer ohne die kleinen Kinder, und auch viel Mischvolk zog mit ihnen hinauf, und Kleinvieh und Rinder sehr viel Vieh. Und sie backten den Teig, den sie mitgebracht haben, der ungesäuert wurde. Auch viel Mischvolk. Das heißt, Leute, die sich Israel angeschlossen haben. Das einzige Kriterium war, dies beschnitten sein. Dann durften sie teilhaben an diesem Passafest, das gilt heute, unter den Juden. Das heißt, eigentlich jeder Moslem darf an einem Pessachfeier naturgemäß teilnehmen. Für uns ist Christus das Passahlamm geschlachtet und wir haben nicht nur die Beschneidung des Fleisches, sondern sind am Herzen geschnitten worden, wenn wir den wirklich lieben. Das geht noch viel tiefer, viel weiter. Dass man also nicht äußerlich, sondern innerlich ist immer noch ein schmerzhafter Prozess, aber macht uns fähig, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und der Herr redete zu Mose und Aaron, dies ist die Satzung des Passahs, kein Fremder soll davon essen. Und so weiter. Das gilt bis heute. Das Abendmahl als Gegenbild des Passahs ist tatsächlich auch nicht für jedermann, sondern für diejenigen, die mit Christus unterwegs sind und die in den Häusern sind, zum Beispiel, ja, hier heißt das ausdrücklich, kein Fremder soll davon essen, aber der Knecht dieses Mannes, wenn du ihn beschneidest, der darf davon essen. Ein Weiser ist, was ein Tagelöhner, also der so kurz mit im Dienst ist, soll nicht davon essen. Wer aber sich dazu stellt zum Volke Gottes, wird Teil, also wer sich dauerhaft dazu stellt, wird Teil der Gemeinschaft derer, die durch Jesus Christus erkauft, gerettet und autorisiert sind. Was heißt das für uns? Unser Passa Christus ist geschlachtet. Nochmal das Zitat aus dem Neuen Testament. Ich finde das eine außergewöhnliche Gnade, dass das Vorübergehen Gottes zum Gericht stattgefunden hat vor 2000 Jahren. Jeder darf in diese Freiheit hineintreten. Das Vorübergehen Gottes zum Gericht ist eine geschichtliche Tatsache. Wir müssen nicht wieder irgendwelche Rituale machen. Wir müssen nicht selber jedes Jahr Passa feiern, in dem Sinne, dass man wieder was schlachtet und sich daran erinnert. Wir wissen, ein für alle Mal starb Christus für unsere Sünden und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Und wer das annimmt, gehört zu den Geretteten. Und wenn uns einmal eine Sünde anklagt oder wenn uns einmal Zweifel quält, dann sagen wir, Passah, vorbei, vorübergegangen. Der Herr ist vorübergegangen, das Gericht ist verzogen. Amen. Thank you.